herzlich willkommen zu einer neuen Folge des PTR-Heute-Podcast. Mein Name ist Conny Neth und ich darf die heutige Folge moderieren. Benedikt ist leider krank geworden. An dieser Stelle natürlich ganz traditionell gute Besserung. Wir hoffen alle, dass du nächste Woche wieder übernehmen kannst. Ja, lasst uns direkt starten. Wir werfen heute einen genaueren Blick auf ein Erkältungsmittel, das auf TikTok gefeiert wird. Die neue Leitlinie zu Husten wird Thema, Nebenwirkungen von Amitriptylin, die neue Kampagne der Abda schauen wir uns an und Baby-Apps. Also bleibt dran, es gibt einiges zu besprechen. Wir fangen an mit dem neuesten TikTok-Trend. Ein türkisches Erkältungspräparat sorgt auf der Plattform nämlich für ganz schön Furore. Tylol Hot heißt das. Nutzer bezeichnen es als Wunderwaffe gegen Erkältungsbeschwerden. In zahlreichen Videos loben Anwender das Medikament als ein türkisches Zaubermittel, was innerhalb kurzer Zeit Erkältungssymptome verschwinden lasse und einen wieder leistungsfähig machen soll. Aber was steckt da eigentlich genau dahinter? Tylol Hot ist ein Kombinationspräparat, das gleich drei Wirkstoffe enthält. Zum einen Paracetamol in 500 Milligramm als Fiebersenker und mit schmerzlindernder Wirkung. Paracetamol ist ja weit verbreitet in Kombipräparaten gegen Erkältungsbeschwerden, aber die therapeutische Breite ist vergleichsweise gering. Schon eine geringe Überdosierung kann schwerwiegende Folgen haben. Und während eine Tageshöchstdosis von 4000 Milligramm noch als sicher gilt, deswegen dürfen wir auch nur kleine Packungen abgeben, kann schon das 2,5-fache dieser Menge zu einem tödlichen Leberversagen führen. Ja, gerade weil viele Patienten zusätzlich noch Paracetamol einnehmen, ist das Risiko einer versehentlichen Überdosierung hier relativ hoch. Außerdem enthalten ist Pseudoephedrin in 60 Milligramm. Das verengt bekanntlich die Blutgefäße, lässt dadurch die Nasenschleimhäute wieder abschwellen. Das ist ziemlich praktisch, hat aber auch einen ernsten Nachteil, denn Pseudoephedrin kann den Blutdruck erhöhen und sogar zu Koronarspasmen führen, also zu einer gefährlichen Verkrampfung der Herzkranzgefäße. Diese Nebenwirkungen können schon nach einer einzigen Einnahme auftreten und sind besonders riskant für Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Der dritte Wirkstoff im Bunde ist das Chlorphenamin in 4 Milligramm, ein Antihistaminikum aus der ersten Generation, was nicht nur die Nasenschleimhäute abschwellen lässt, sondern auch stark sedierend wirkt. Ja, der beruhigende Effekt der kann erwünscht sein, wenn Erkältungspatienten besser schlafen wollen, aber in Kombination mit beispielsweise Alkohol oder anderen Arzneimitteln kann Chlorphenamin gefährliche Wechselwirkungen hervorrufen und unter Umständen sogar zur Bewusstlosigkeit, vor allem aber zu einer erhöhten Schläfrigkeit führen. So, was ist jetzt das Problem an diesem Tylol Hot? Auf TikTok wird es als harmloses Heißgetränk beworben, ohne dass auf diese Risiken hingewiesen wird. Wie auch, ist ja kein medizinisches Fachpersonal. Besonders gefährlich wird es aber, wenn Patienten zusätzlich noch Paracetamol einnehmen oder auch abschwellende Nasensprays verwenden, die dann noch zusätzlich gefäßverengende Substanzen enthalten. Da steigt das Risiko der genannten Nebenwirkungen natürlich massiv. Tylol Hot ist in Deutschland nicht zugelassen, kann aber natürlich über internationale Anbieter online bestellt und auch aus dem Türkei-Urlaub mitgebracht werden. Man sollte sich darüber bewusst sein, dass der unkritische Konsum solcher Präparate gesundheitliche Risiken birgt. Die Apotheke vor Ort und die PTA am HV sind hier sicherlich gute Ansprechpartner. Und wer Erkältungsbeschwerden hat, der sollte besser gezielt die einzelnen Symptome behandeln und auf die unnötige Einnahme solcher Kombinationsmedikamente einfach verzichten. Ein einzelnes Symptom bei Erkältungsbeschwerden ist der Husten. Und Husten gehört auch tatsächlich zu den häufigsten Beschwerden, mit denen Patienten in die Apotheke oder eben auch zum Arzt kommen. Die jetzt aktualisierte S2-Leitlinie bringt neue wissenschaftliche Erkenntnisse zur Behandlung von Husten mit. Unter anderem wird der Husten je nach Dauer in drei Kategorien unterteilt. Zum einen der akute Husten, der dauert bis zu 3 Wochen, wird meist durch Erkältungsviren verursacht und heilt in der Regel von selber aus. Hier ist Geduld gefragt und in dieser Phase ist eine rein symptomatische Behandlung möglich. Dann haben wir den subakuten Husten, 3 bis 8 Wochen. Er kann beispielsweise durch eine Lungenentzündung, eine Überempfindlichkeit nach einer Erkältung oder eben auch durch Infektionen mit Corona ausgelöst werden, also mit den SARS-CoV-2. Dann haben wir den chronischen Husten, der dauert länger als 8 Wochen und wird häufig durch Lungenerkrankungen, Allergien oder eben einen Reflux ausgelöst. In vielen Fällen bleibt die Ursache unbekannt. Die Behandlung richtet sich je nach Art des Hustens. Der produktive Husten sollte mit Schleimlösern behandelt werden, der trockene Reizhusten hingegen mit Hustenstillern. Pflanzliche Arzneimittel mit Efeu, Thymian oder auch Pelargonium-Extrakten haben sich als wirksam erwiesen laut Leitlinie. Neu in der genannten Leitlinie ist die personalisierte Diagnostik für chronischen Husten. Abhängig von der zugrunde liegenden Ursache können unterschiedliche Untersuchungen sinnvoll sein, beispielsweise eine HNO-ärztliche Abklärung, eine kardiologische Untersuchung oder auch eine Refluxdiagnostik. Ein besonderes Augenmerk legt die neue Leitlinie auch auf den Post-Covid-Husten. Die Studien zeigen, dass bis zu 30% der ehemaligen Covid-Patienten langfristig an Husten leiden und derzeit gibt es noch keine zugelassene Therapie, aber die Forschung wird intensiviert. Ja, ehemalige Covid-Patienten sind natürlich eine feste Patientengruppe in der Apotheke vor Ort und mit deren Beschwerden auch besonders sensibel umgegangen werden muss. Diese eine zentrale Rolle der Apotheken in der Gesundheitsversorgung stärker in den Fokus rücken, möchte im Übrigen auch die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, die ABDA, und hat deshalb eine neue bundesweite Kampagne ins Leben gerufen. Der Hintergrund dieser Kampagne ist ganz und gar nicht zufällig. In Deutschland stehen nämlich viele Apotheken unter massivem wirtschaftlichen Druck. Lieferengpässe, Personalmangel, Bürokratie und wirtschaftliche Unsicherheit, das alles setzt den Betrieben enorm zu. Und ja, seit Jahren sinkt die Zahl der Apotheken vor Ort kontinuierlich, weil eben viele inhabergeführte Betriebe keine Nachfolger mehr finden oder wirtschaftlich einfach nicht mehr tragfähig sind. Gleichzeitig wird aber die wohnortnahe medizinische und eben auch pharmazeutische Versorgung immer wichtiger. Besonders in ländlichen Regionen sind Apotheken oft die erste Anlaufstelle für Patienten, wenn es um Gesundheitsfragen, Beratung oder eben die schnelle Versorgung mit Arzneimitteln geht. Die neue Apothekenkampagne soll diese Dringlichkeit verdeutlichen, sowohl für die Bevölkerung, aber vor allem auch für die Politik. Ja, mit dem Slogan, weil es um Menschen geht, die Apotheke betont die Kampagne, dass Apotheken eben mehr sind als bloße Medikamentenausgabestellen und sie eben ein essentieller Bestandteil des Gesundheitssystems sind und einen unverzichtbaren Beitrag zur Versorgung der Patienten leisten. Die Kampagne wird bundesweit auf verschiedenen Kanälen ausgespielt. Dazu gehören unter anderem Werbeflächen, insbesondere in ICE-Bahnhöfen, U-Bahn-Stationen und in den Nahverkehrsnetzen. Aber auch auf Social-Media-Plattformen, wo gezielt Inhalte für Instagram, TikTok und Facebook produziert wurden. Außerdem werden in den kommenden Wochen auch TV- und Online-Spots beispielsweise bei YouTube ausgestrahlt. Der Kommunikationschef Benjamin Rohrer von der ABDA betont, dass die Kampagne vor allem in den sozialen Netzwerken gezielt eingesetzt wird, um eben die breite Öffentlichkeit zu erreichen. Kurze Videos mit echten Apothekenmitarbeitern sollen die Menschen emotional ansprechen und verdeutlichen, dass Apotheken unverzichtbar für die medizinische Versorgung sind. Es fällt auf, Apothekerinnen und Apotheker setzen sich zunehmend für bessere Rahmenbedingungen ein. Apothekenschließungen haben in den letzten Jahren zugenommen und viele Inhaber blicken sehr unsicher in die Zukunft. Die ABDA fordert deshalb unter anderem eine bessere Honorierung für die Apothekenleistungen, um eine wirtschaftliche Stabilität zu erreichen, weniger Bürokratie, damit Apotheken sich besser auf die Patientenversorgung konzentrieren können und vor allem auch Maßnahmen gegen die vielen Lieferengpässe, um sicherzustellen, dass wichtige Arzneimittel jederzeit verfügbar sind. Die Kampagne »Weil es um Menschen geht« soll nicht nur das Bewusstsein für die Bedeutung von Apotheken stärken, sondern eben auch die Politik zum Handeln bewegen. Der ABDA-Präsident Thomas Preis betont, dass die rund 160.000 Apothekenmitarbeitenden in Deutschland eine unverzichtbare Säule der medizinischen Versorgung sind und ohne sie würde das Gesundheitswesen in dieser Form nicht funktionieren. Wenn wir bei lebenswichtig sind, wir sprechen jetzt über eine aktuelle Sicherheitswarnung zu Amitriptylin. einem weit verbreiteten trizyklischen Antidepressivum. Das Medikament wird nicht nur zur Behandlung von Depressionen, sondern auch bei neuropathischen Schmerzen, beim Reizdarmsyndrom und bei Fibromyalgie eingesetzt. Doch jetzt zeigt sich, Amitriptylin kann wohl in seltenen Fällen lebensbedrohliche Hautreaktionen hervorrufen. Ja, was ist passiert? Die Europäische Arzneimittelagentur, die EMA, hat beschlossen, die Fach- und Gebrauchsinformationen für amitriptylinhaltige Arzneimittel zu erweitern. Hintergrund sind Berichte über eine schwerwiegende Nebenwirkung namens DRESS-Syndrom, eine potenziell tödliche Arzneimittelreaktion. Ja, was ist dieses DRESS-Syndrom? Das steht für Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms. Schweres Wort, ich habe es geschafft. Ein sogenanntes Hypersensitivitätssyndrom. Ist zwar selten, kann aber bis zu 10% der betroffenen Patienten das Leben kosten. Und das ist schon eine ganze Menge. Besonders tückisch daran, die Symptome treten oft erst nach Wochen nach Beginn der Therapie auf und werden nicht immer sofort mit dem Arzneimittel in Verbindung gebracht. Typische Warnsignale sind ein Hautausschlag, der sich sehr großflächig ausbreitet, Juckreiz, hohes Fieber, geschwollene Lymphknoten, eine erhöhte Anzahl von Eosinophilen im Blut, also ein Zeichen für eine Immunreaktion, die Beeinträchtigungen der Leber und Nieren, die bis zu einer schweren Entzündung oder eben Organversagen führen können. Besonders gefährlich ist das Syndrom, wenn sich Leberzellen entzünden, also eine Hepatitis sich entwickelt oder halt absterben, eine Lebernekrose. Weil diese Symptome mit anderen Erkrankungen verwechselt werden können, bleibt die Diagnose dann oft lange unklar. Ja, was genau bedeutet es jetzt für die Amitriptylin-Patienten? Also wer Amitriptylin einnimmt, der sollte auf die genannten Symptome achten. Und falls sich Hautreaktionen oder ein unerklärliches Fieber entwickeln, dann heißt es ab sofort handeln. Das Arzneimittel muss sofort abgesetzt werden, unverzüglich einen Arzt aufsuchen und auf gar keinen Fall die Therapie eigenständig wieder aufnehmen. Ja, der Pharmakovigilanzausschuss PRAC der EMA sieht eben einen möglichen Zusammenhang zwischen Amitriptylin und diesem DRESS-Syndrom, insbesondere weil Fälle mit klarem zeitlichen Bezug zur Einnahme von Amitriptylin gemeldet wurden. Ganz wichtig, Amitriptylin ist nach wie vor ein unverzichtbares Medikament in der Psychiatrie und auch in der Schmerztherapie. Aber es zeigt sich eben erneut, dass auch etablierte Wirkstoffe nicht immer ohne Risiko sind. Die Patienten sollen auf die Warnsignale achten und sich im Zweifel eben sofort medizinisch beraten lassen. Ja, von der Psychiatrie in die Pädiatrie zu den Babys oder genauer gesagt zu den Baby-Apps. Die sind in den letzten Jahren nämlich immer populärer geworden. Sie sollen Eltern dabei helfen, den Alltag mit einem Neugeborenen besser zu organisieren und wichtige Entwicklungsschritte auch im Blick zu behalten. Aber während einige dieser Apps tatsächlich nützlich sein können, bergen andere erhebliche Risiken der Verunsicherung und Fehlinformation. Aber schauen wir uns erstmal an, welche Arten von Baby-Apps es eigentlich so gibt. Also Eltern haben hier natürlich eine riesige Auswahl an Apps, die sich auf unterschiedliche Aspekte der Kindesentwicklung konzentrieren. Die wichtigsten Kategorien sind Tracker-Apps, also sowas wie Stillzeiten, wie lange schläft das Baby, Baby-Tagebuch, wie oft Windel gewechselt oder wie schnell wächst das Baby. Dann gibt es sogenannte Entwicklungs-Apps, die Infos darüber geben, über motorische oder kognitive normale Entwicklungsschritte und sollen die Eltern die da eben ein bisschen durchbegleiten. Als nächstes gibt es noch Info-Apps. Also die liefern so allgemein Informationen wie Impfungen, welche U-Untersuchungen stehen an, welche babyfreundlichen Orte gibt es in der Umgebung. Dann gibt es natürlich auch Ernährungs-Apps schon für die allerkleinsten, Wachstums-Apps, da ist der Name Programm. Und auch die Krankenkassen bieten spezielle Apps mit Infos zur Babygesundheit an, allerdings meist nur für ihre eigenen Versicherten. Und zum Schluss gibt es noch sogenannte Geräusche-Apps, die beruhigende Geräusche abspielen, um Babys beim Einschlafen zu helfen. Also eben diesen White Noise beispielsweise. Ja, auf den ersten Blick scheinen diese Baby-Apps eine sinnvolle Unterstützung zu sein. Sie können helfen, den Tagesablauf zu strukturieren und können natürlich auch wertvolle Informationen liefern. Besonders für frischgebackene Eltern können beispielsweise die Tracker-Apps praktisch sein, um die Stillzeiten einzutragen oder auch zu gucken, wann schläft denn das Baby? Gibt es da schon einen Rhythmus? Allerdings gibt es auch erhebliche Risiken, wenn man diese Apps einfach runterlädt und die ganzen Daten eingibt. Ja, Stichwort Daten. Also die Apps sind eine übermäßige Datensammlung und haben allesamt Datenschutzprobleme. Die Eltern sollten natürlich genau prüfen, welche Infos sie preisgeben und ob der entsprechende Anbieter auch vertrauenswürdig ist. Der zweite Punkt ist eine Art von Abhängigkeit. Also manche Eltern verlassen sich so stark auf solche Apps, dass sie jede Intuition irgendwie aus den Augen verlieren. Jedes Baby entwickelt sich individuell und nicht jedes Kind folgt dem in der App vorgeschriebenen Entwicklungsschritt. Manche sind schneller, manche sind langsamer und das kann dann doch schon schnell zu Verunsicherung führen. Ja, das ist auch schon der nächste Punkt, der Vergleichsdruck und die Verunsicherung. Besonders Apps wie Oje, ich wachse, können zu Unsicherheiten führen. Die basieren auf umstrittenen Theorien, wonach Babys in vorhersehbaren mentalen Sprüngen immer die neuen Fähigkeiten erwerben. Es gibt dafür aber keine Belege und Eltern, deren Baby eine Fähigkeit später entwickelt als beispielsweise in der App vorgesehen, könnten sich unnötige Sorgen machen. Ja, und zu guter Letzt kann man natürlich auch noch Gesundheitsdaten fehlinterpretieren. Da gibt es Apps wie zum Beispiel Brain Protect, die angeblich Risiken für neurologische Entwicklungsstörungen berechnen können, was natürlich auch einen großen Druck auf Eltern ausüben kann, weil die wissenschaftliche Grundlage solcher Prognosen oft gar nicht richtig klar ist und solche Apps einfach mehr Schaden als Nutzen anrichten. Fassen wir zusammen, Baby-Apps können sicherlich hilfreich sein, gerade so Tracking-Apps, solange Eltern sie nur als Unterstützung und nicht als absoluten Maßstab betrachten. Solche Apps können aber natürlich nicht die ärztlichen Vorsorgeuntersuchungen ersetzen oder auch die Einschätzung durch einen Kinderarzt und auch nicht die Beratung in der Apotheke vor Ort. Besonders wenn es Phasen der Unsicherheit gibt, dann sollten Eltern lieber das persönliche Gespräch mit dem Kinderarzt oder eben mit ihnen in der Apotheke suchen, anstatt sich ausschließlich auf so eine App zu verlassen. Ja, das war's schon für heute. Fassen wir zusammen, nicht jedes gehypte Arzneimittel ist gänzlich harmlos. Die Apotheke vor Ort ist und bleibt unverzichtbar. Ja, und auch nicht jede App liefert verlässliche Informationen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal beim PTA Heute Podcast.